Der Brustring-Talk. Der VfB-Podcast, alles um unseren VfB.
Spiele, Personen und Geschichten.
Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des Brustring-Talks. Heute wieder mal mit einem Sieg im Rücken. Mein Name ist Martin, bei Twitter unter 2v2 zu finden.
Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden, @jassi2106. Heute haben wir zu Gast die Desiree. Bitte dich doch einfach mal kurz vorzustellen, wo du im Internet zu finden bist und was dich so mit dem VfB verbindet.
Ja, also VfB ist bei mir sozusagen ein Geburtsfehler, weil ich aus Württemberg komme und natürlich in meiner heranwachsenden Zeit gab es da keine Alternative. Das war auch die große Zeit mit Löw und Klinsmann und alles toll. Und dann waren wir da halt VfB-Fan und dann bin ich zum Studium nach München. Und wo ich auch heute immer noch wohne und arbeite. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also jetzt nach München gehen und dann so peinlicher Erfolgsfan vom FC Bayern werden, das mache ich nicht. Und seither befinde ich mich in der Diaspora und trage alles mit, was unser Verein so zu bieten hat. Und das ist wahrlich sehr wechselhaft. Und also insofern, ich bin Exil-VfB-Fan in München und aber trotzdem einfach wirklich immer begeistert Fußball schauend. Und bei Twitter kann man mich finden unter @tösirö, also TOESIROE.
Okay, und du machst ja auch noch mit einem Podcast, möchtest du auch dazu was sagen?
Ja gut, also vielleicht haben das manche schon gehört, also ich bin unter anderem auch bei mein Sportradio zu finden. Da habe ich letztes Jahr noch die Bundesliga-Berichterstattung von VfB teilweise übernommen. Das pausiert jetzt gerade, hoffentlich nur kurz. Und eigentlich, was ich noch mehr mache oder wo ich mich noch besser auskenne, wenn das überhaupt möglich ist, das ist eigentlich Thema Golf. Also ich bin in der Golfcrew von meinsportradio.de und wir haben unseren Podcast Nur Golf. Und wer sich dafür interessiert, darf dann natürlich gerne mal reinhören.
Okay, vielen Dank. Dann beginnen wir doch jetzt mal mit dem VfB. Also grob unsere Themen heute werden natürlich sein, das große Thema Trainer, Entlassung, neuer Trainer, dann natürlich das Kaiserslautern-Spiel, ein Rückblick darauf und dann schauen wir mal noch voraus auf Braunschweig, was ja wirklich direkt vor der Tür schon wieder steht in der englischen Woche. Genau. Angefangen letzte Woche.
Eigentlich muss man ja noch den Ticken weiter ausholen, fast bis zum vorhergehenden Freitag mit der unglücklichen Niederlage gegen Heidenheim. Oder wenn man als VfB-Fan kann man fast sagen, ein weiterer Tiefpunkt in der nicht tiefpunktarmen Geschichte der letzten Jahre war mit Sicherheit das Spiel gegen Heidenheim, auf das wir auch gar nicht mehr eingehen wollen, weil es, glaube ich, besser ist, wenn wir es einfach verdrängen. Und da hat sich ja diese angespannte Situation zwischen Lukai und Schindelmeiser ist nicht wirklich besser geworden. Man hat schon einfach sehr lange ja gemerkt, dass es zwischen den zwei nicht wirklich passt. Und gegipfelt ist das Ganze dann in der Pressekonferenz, die Spieltagspressekonferenz, die angedacht wäre am Donnerstag, wo Lukai dann kurz davor eben zurückgetreten ist. Wo dann die Pressemeldung kam, beziehungsweise die Pressemeldung vom VfB kam erst später, als es dann halt einfach durch die Stuttgarter Medien ja schon durchgetickert ist, dass Lukai zurückgetreten ist. Er ist dann ja auch am Bahnhof von einem Twitter-User fotografiert worden, was ich ein sehr nettes Bild fand, wo er mit seinem Köfferchen und seiner Tasche da irgendwo Richtung Hauptbahnhof oder Richtung S-Bahn getickert ist, also schon fernab wieder vom VfB und am Wasen hat er wirklich der Baum gebrannt. Der Philipp Meisel, der für die Stuttgarter Zeitung schreibt, meinte, Wahnsinn, was da gerade los ist, der Presseraum füllt sich, ARD ist da, alle sind da und es kommen immer mehr Leute und haben dann ja eben auf diese Pressekonferenz vom Schindelmeiser gewartet, der dann ja eben dann offiziell gesagt hat, dass Lukai zurückgetreten ist, dass mit dem Wunsch entsprochen hat. Lukai hat es wohl über seinen Anwalt verlauten lassen und der VfB hat nicht widersprochen. Also ich glaube, Schindelmeiser war gefühlt nicht ganz unglücklich, dass Lukai von sich aus gegangen ist. Wenn es stimmt, wovon wir als gute Schwaben mal ausgehen, sogar ohne Forderung von Lukai, das heißt, der VfB ist nicht wie üblich noch dazu verpflichtet, noch jahrelang irgendwelche Leistungen an den Trainer zu zahlen. Das heißt, wenn es stimmt, ist Lukai so zurückgetreten, ohne eben irgendwelche finanziellen Forderungen, was ja, wie gesagt, eine ganz schöne Sache wäre. Und jetzt sind wir mal wieder auf der Suche nach einem neuen Trainer. Ich würde mal so ein bisschen einsteigen in der Richtung, wie ihr die Pressekonferenz von Schindelmeister fandet, wie ihr seine Aussagen fandet. Wie habt ihr das gesehen? Oder auch noch generell eure Meinungen zu dem Thema Lukai Schindelmeister, was sich da über Wochen lang aufgeschaukelt hat. Da würde ich der Desiree den Vortritt lassen als
okay.
Gast.
Okay, ich habe mich jetzt nicht getraut, da gleich reinzugrätschen.
Doch, gerne.
Ich habe die Pressekonferenz tatsächlich gesehen. Ich war um 14 Uhr an dem Tag im Baumarkt und habe aber irgendwie, weil natürlich ja alles schon in Aufruhr war, dann immer irgendwie versucht, noch an der Kasse irgendwie auf Twitter zu gucken und habe dann noch rumgeheult, weil es ja ursprünglich hieß, die Pressekonferenz um 14 Uhr mit Schindelmeiser, und ich stand also im Baumarkt an der Kasse und habe gesagt, das kann nicht sein, ich stehe im Baumarkt in der Kasse und die Pressekonferenz ist jetzt gerade live. Und dann bin ich nach Hause gehuscht und habe gedacht, ich kriege den Schluss noch mit, und hatte dann tatsächlich alles noch mitgekriegt, weil es ja später losging. Und insofern fand ich das schon sehr, ja, aufschlussreich. Der Schindelmeiser wirkt ja auf den ersten Blick so ein bisschen extrem norddeutsch zurückhaltend, eigentlich auch erstmal sehr harmlos, was ja offensichtlich nicht der Fall ist. Er war sehr klar. Das scheint auch seine Art zu sein. Und diese Aussage auf die Frage hin, wann haben Sie dann gemerkt, dass es mit Herrn Lukai nicht so funktioniert, wo er dann eine Sekunde wartet und sagt, ganz ehrlich, beim ersten Gespräch, das ist ja so ein Fetzen, den hast du eigentlich in jeder Sportberichterstattung zurzeit. Und das ist auch, war eigentlich auch der krasseste Punkt für mich in dieser Pressekonferenz, weil es einfach so deutlich macht, wie weit die auseinanderliegen. Und insofern ist das, glaube ich, ja, also es sieht erstmal alles eigentlich ganz positiv aus meiner Sicht, was den Schindelmeiser betrifft. Aber ich bin extrem vorsichtig geworden, einfach weil Robin Dutja mit seiner großen Hau-drauf-Pressekonferenz auch irgendwie alle so ein bisschen beeindruckt hat. Und dann die Taten ja doch nicht so folgten, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Insofern, wenn Schindelmeiser das macht, was er da angekündigt hat, nämlich natürlich nicht nur so kurzfristig zu denken, wie Lukai das wohl offensichtlich gemacht hat. Sprich, ich gucke, dass ich jetzt möglichst erfahrene Leute kriege und damit Spiele gewinne. Und Schindelmeiser sagt natürlich, ich muss ein bisschen mittelfristiger denken als Sportdirektor, weil die Saison hört nicht 2017 im Juni auf. Also die Saison schon, aber der VfB Stuttgart nicht. Und dieses mittelfristig gegen kurzfristig scheint ja wohl eine der größten, ja, Auseinandersetzungen gewesen zu sein. Und wenn Schindelmeiser das wirklich wahr macht, dass er sagt, wir müssen konsequent sein, wir müssen den Verein auch so aufstellen, dass wir drüber rausschauen, was passiert nach diesem Jahr. Wir müssen auch Jugendliche ran, nicht Jugendliche um Gottes Willen, aber junge Spieler, die vielleicht noch nicht die Erfahrung haben, ranziehen. Also klingt für mich erstmal alles vernünftig. Ich bin, wie gesagt, nur so ein Tick vorsichtig und warte jetzt erstmal ab. Wen holt er wirklich als Trainer? Er hat ja ganz klar gemacht, dass das Interimstrainergespann um Olaf Janssen wirklich nur ein Interimstrainergespann ist. Das hat auch Olaf Janssen heute, nicht heute, aber nach dem Spiel gestern war das, ja nochmal gesagt. Da hat man ihn natürlich darauf angesprochen, ob er da ein Problem mit hat. Und er hat dann gesagt, was wiederum ja auch für Schindelmeiser spricht, das ist ganz klar thematisiert worden in den Vorgesprächen. Und die Situation war ganz klar. Also nein, ich habe kein Problem damit, dass ich nur ein Interimstrainer bin. Und das ist zum Beispiel schon mal eine, finde ich, eine viel klarere und bessere Situation als die leidige Kramny-Geschichte, der dann halt in Wolfsburg gewinnt kurz vor Weihnachten und alle denken, oh, der Nikolaus, super, der Kramny ist doch ein toller Trainer, den behalten wir gleich. Also nicht alle, aber Robin Dutt zumindest. Insofern, also für mich sah das jetzt alles schon mal ganz positiv aus, aber wie gesagt, ich kenne den Herrn Schindelmeiser zu wenig. Ich habe im Moment ein ganz gutes Gefühl, und also ich habe zumindest nicht das Gefühl bei ihm, dass er irgendeine total unsägliche Lösung anschleppt, wo wir alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Möge sich das aber auch bewahrheiten, bitte.
Ja, also kann ich mich auch wirklich großteils so anschließen, eben dieses, er war sehr aufgeräumt, und aber auch genau das Thema, was du zu den Pressekonferenzen gesagt hast. Ich fand auch schon Bobic seinerzeit konnte gute Pressekonferenzen machen, da hast du das Gefühl, Mensch, boah, der will was bewegen oder der macht was. Das dann tut mit seiner wirklich großen Aufräumen-Pressekonferenz, wo er wirklich alles auf den Kopf gestellt hat Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr vorsichtig zu das Thema Aussagen ist schön und es hört sich gut an für uns Fans und es hört sich gut für den Außenstehenden an. Was dann wirklich am Ende passiert, da können wir wirklich gespannt sein. Wobei ich auch in der Trainerfrage denke, dass er jetzt nicht mit irgendwie irgendeiner absoluten B-Lösung ankommt. Das glaube ich nicht. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sehr gut fand ich auch eben, dass er gesagt hat, genau, die sind nur einfach so lang da, bis der neue Trainer da ist. Weil du dann genau nicht dieses Problem hast, boah, wir holen jetzt aus 3 Spielen, holen wir 7 Punkte, Mensch, das sieht toll aus, wieso setzt ihr die dann wieder ins zweite Glied zurück? Das könnt ihr doch nicht machen, die haben doch gut gearbeitet. Dann kannst du immer sagen, hey, das war von Anfang an klar, wir haben das so gesagt und da müssen jetzt halt alle Beteiligten mit leben oder alle Beteiligten durch. Also so gesehen fand ich das okay. Ich persönlich fand ein paar Aussagen in Richtung Lukai, fand ich zu, also waren mir ein bisschen zu, in Anführungsstrichen, giftig, wo ich gedacht habe, er bringt da so ein bisschen unnötig, also so noch ein bisschen, ja, nachgetreten war es nicht, aber so ein bisschen, Luke ist nicht da, kann sich eigentlich nicht groß wehren. Natürlich hat er, kann man sagen, er hat den VfB auch im Stich gelassen. Warum tritt er erst so kurz vor dem Spiel zurück? Ja, also wieso macht er das nicht schon am Montag, dass der VfB auch länger Zeit hat, sich darauf vorzubereiten oder nach Ersatz zu suchen? Das kann man ihm mit Sicherheit auch angreifen. Und er hat sich nicht so von dem, was man jetzt einfach mitbekommen hat, auch einfach nicht gut verhalten, aber trotzdem, also ich hätte mir an der Stelle von Schindelmeister vielleicht 1-2 Aussagen gespart. Dann hätte ich einfach gesagt, okay, die muss ich jetzt nicht bringen, das muss jetzt nicht sein, aber gut sind gefallen, müssen wir jetzt, oder muss er damit leben, weil letztendlich wirst du da, wird er ja auch wieder dran gemessen an solchen Sachen.
Ja, er hat ja versucht, am Schluss sozusagen nochmal angesprochen auf das Verhältnis zu Lukai. Er hat ja gesagt, so von wegen, ja, privat haben wir kein Problem und ich kann mit dem wunderbares Gespräch führen und das ist sehr sympathisch oder es ist beinahe Sympathie und gegenseitiger Respekt auf jeden Fall, aber das bezieht sich halt auf den Mensch Lukai und nicht auf den Trainer Lukai. Kann man so sehen, wie du es sagst, ich saß auch dran und wusste nicht so richtig, also dadurch, dass er jetzt bisher jetzt also einfach keine Person des öffentlichen Lebens war, weil er so lange jetzt weg war. Und vorher habe ich ehrlich gesagt da bei Hoffenheim nichts von ihm mitgekriegt. Ist es, finde ich, halt auch noch schwierig zu interpretieren, wie er was meint, wenn er was sagt. Also wenn du jetzt, was weiß ich, vor Ort bei mir, wenn da irgendwie dann Uli Hoeneß mal wieder auf die Bühne tritt, den kennt man ja und dann sagt er irgendwas und dann weißt du sofort, wie du es einordnen musst, weil du ja schon 5, 6, 7 Fälle in der Richtung hattest und dann entwickeln sich da so Tendenzen oder halt einfach so Interpretationen, die ganz klar sind und ich glaube, für uns alle ist der Schindelmeiser noch so ein bisschen ein Rätsel, weil, wie gesagt, er natürlich noch völlig neu da jetzt ist. Und das wird sich erst im Laufe der Zeit dann rausstellen, ob er das halten kann, was er verspricht, oder ob er wirklich so klar und straight und konsequent ist. Also das hat mir im Prinzip ja gefallen, dass er sagt, ja gut, okay, es ist ja auch dann nur konsequent, diese Entscheidung dann zu treffen, auch von Lukai, und dass er aber auch praktisch in den kommenden Entscheidungen oder in den kommenden Situationen immer konsequent agieren möchte und im Team agieren möchte. Das werden wir jetzt halt sehen. Also ich weiß nicht, Jasmin, wie siehst denn du das? Hat dich das überzeugt oder hast du das gar nicht sehen können, diese Konferenz?
Ich hab's nicht sehen können. Ich habe mir die PK-Zusammenfassung oder den Ticker vom Philipp Meisel durchgelesen gehabt. Aber wirklich ein O-Ton, also gehört habe ich bisher nicht. Also so von dem her klang alles soweit gut, was Martin gesagt hatte, über die Aussage hatte ich mich auch erst gewundert. Aber sowas, ich sag mal, fällt auch immer mal im Fußballgeschäft. Man weiß halt nie, was dann wirklich schon intern abgegangen ist allgemein. Ja, das so groß gesagt. Und in den Tagen davor habe ich komplett die Sachen nicht mitbekommen, weil ich auf Messe war. Und ja, deswegen irgendwie so ein bisschen überrascht und schon wieder alles lief und generell noch zu Schindelmeister. Also es war generell jetzt, seit er da war, auch so jemand, der jetzt, also von meinem Gefühl her, nicht so viele Interviews gegeben hat, sich so in die Öffentlichkeit gedrängt hat, wie manch anderer Sportdirektor. Von dem her so wirklich einschätzen kann ich ihn auch noch nicht und bin jetzt gespannt, wie er jetzt damit umgeht, einen neuen Trainer zu finden und den dann auch den Fans zu verkaufen.
Gerade jetzt auch vielleicht nochmal so zu diesem Thema Lukai und Schindelmeister. Was in der Pressekonferenz ja auch rauskam, was ich auch sehr interessant fand, ist ja, es war ja die Ansage, dass Mané, Pavard und Asano, dass die alle drei, dass Luke da ja involviert war, dass er davon Bescheid wusste. Und dann drei Tage vor, was Ende von dem Transferfenster war, oder ja, also wirklich kurz davor vor den Transfers gesagt hat, nö, ich will die nicht. Ich will eben, das war, also die Namen wurden ja dann von der Bild-Zeitung ins Spiel gebracht. Das waren ja, das war Markus Marin und das war Ronny von Hertha BSC, die Luke eher wollte. Er aber für diese Transfers, die dann ja wirklich auch gekommen sind, eingeweiht war, aber dann kurz davor gesagt hat, nö, will ich nicht. Und das ist natürlich echt, auch von seiner Seite aus, kann man sagen, ist wirklich taktisch eher unklug, so zu handeln. Natürlich kannst du deine Wunschspieler haben, aber da finde ich, hat auch Schindelmeister wirklich korrekt gehandelt, wenn er gesagt hat, hey Leute, natürlich wollen wir hoch, aber nur jetzt irgendwie, sagen wir mal, Spieler, halbwegs erfahrene Spieler zu holen, das bringt für den VfB auf Dauer nichts. Dann stehen wir vor in ein, zwei Jahren wieder vor einem, dann haben wir eigentlich nur alte Leute oder da kommen wir eigentlich auch nicht voran mit. Also so gesehen, da hat er sehr konsequent gehandelt, was ich auch wirklich sehr gut fand. Und dass das irgendwo einfach dann nicht mehr zu kitten war, wenn ich meine, dein Sportmanager bringt dir drei Spieler an, die jetzt nicht wirklich schlecht sind, so von dem, was jetzt auch gerade zum Beispiel Asano jetzt schon gezeigt hat, wo man sagt, hey, schlechte Kicker sind es nicht und du kriegst solche Spieler angeliefert, überbracht
in der zweiten Liga,
genau, und dann bist du eigentlich in Anführungsstrichen so undankbar darüber und ich meine, das ist ja auch gerade krass, weil er hat sie einfach, man kann wirklich sagen, komplett ignoriert in den Aufstellungen. Ja, also ich glaube, die würden auch, wenn jetzt Luke noch Trainer wäre, da wäre keiner in Kaiserslautern mit dabei gewesen. Der hätte es, glaube ich, konsequent durchgezogen, dass er die einfach ja ignoriert hat, nicht aufgestellt hat. Und das ist natürlich schon echt hart, weil ich meine, du kriegst einen Kader oder du kriegst Spieler hingestellt, mit denen man arbeiten kann und dann machst du es einfach nicht.
Ja, aber das ist ja noch nicht mal das Problem. Das Problem ist ja einfach, dass es ja in manchen Positionen einfach, auf manchen Positionen einfach ja die Grusel-Alternativen beim VfB gibt, genau, wo man sagen muss, also wir sind natürlich bei Sundic und Sama bei diesem unsäglichen Heidenheim-Spiel, wo man sagen muss, völlig wurscht, was für eine Sprache die sprechen, wie alt sie sind und wie viel Spielpraxis sie haben und wie viel Bundesliga-Erfahrung sie haben. Jeder hätte das wahrscheinlich besser gemacht als jetzt, so leider mir tut, aber also Sama hatte wirklich einen Katastrophentag und das war ja nun leider keine Ausnahme und nicht sein erster. Und wenn du dann aber stur einfach an diesen beiden Innenverteidigern festhältst, also ich war im Trainingslager in Grassau und kam dann zu einem Testspiel gegen Brünn und hab das ja auch getwittert und da hat er ja Sundic zum Kapitän gemacht und ich habe gedacht, ich drehe durch irgendwie, also ich saß da irgendwie auf den Bänken und habe nur gedacht, ich glaube, ich spinne hier. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, das ist es natürlich, ich meine, wenn man weiter denkt, ist es eine taktische Maßnahme, der will den aufbauen, das Problem bei Sundic ist ja auch oft, dass er so unsicher ist und so. Da habe ich gedacht, na gut, es ist ja gut, das Spiel, das soll ihm Rückendeckung geben, das soll, vielleicht kann er ja sogar aus diesem Spieler noch was rausholen, ich glaube es für nicht, aber gut. Aber es ist dann ein Unterschied, ob du da was probierst und ob du dem Chancen gibst und ob du den einsetzt, das ist alles aller Ehren wert und alles super. Und ob du dann wirklich mit meiner unfassbaren Sturheit daran festhältst, an zwei Spielern, die wirklich quasi persönlich, wenn es sind immer 11 insgesamt, aber schon persönlich großen Anteil dran haben, dass da die Spiele verloren gehen. Und das ist einfach, das verstehe ich nicht. Und da weiß ich eben nicht, wie weit das dann da wirklich schon so eine Art Trotzreaktion war bei Luhukay, was übrigens auch nicht sehr erwachsen ist. Oder ob er das wirklich so gesehen hat, dass das wirklich so sein muss. Also das, da werden wir auch nie dahinter kommen. Das ist auch müßig. Aber ich war einfach gottfroh, als Janssen dann in Kaiserslautern die Kids dann wenigstens mal mitgenommen hat, in Anführungszeichen. Also er hatte nur den Mané tatsächlich nicht auf der Bank gehabt. Und Pavard kam zwar nicht zum Einsatz, war aber da. Genau. Und Asano hat ja gespielt. Und ganz ehrlich, es war jetzt nicht so kreislig, ganz euphemistisch formuliert. Also der hat ein super Spiel gemacht. Da ist natürlich noch Potenzial nach oben. Und das ist natürlich noch nicht alles irgendwie ganz fantastisch. Aber du siehst einfach, dass das prinzipiell ein Typ ist, der einfach kicken kann. Und der super schnell ist und der gute Anlagen hat. Und den du vor allen Dingen gut einbauen kannst im Aufbauspiel für Terodde. Und Das ist für mich völlig unnachvollziehbar, warum du den dann nicht einsetzen willst. Also dann sind wir bei persönlichen Eitelkeiten.
Da wäre ja dann der nächste Spieler mit persönlichen Eitelkeiten, wäre auf eine Art auch mit Sicherheit Maxim, den er ja eigentlich auch versucht hat, so gut es geht, zu ignorieren. Also, weil das spielerische Potenzial von Maxim, finde ich, ist genauso da. Also der Junge kann kicken, natürlich. Er hat oft, auch wenn er von Anfang an gespielt hat, nicht wirklich immer überzeugt, aber wenn er reingekommen ist, wenn er dann eingewechselt hat, dann war er eine Bereicherung für das VfB-Spiel. Und da fragst du dich auch, was muss der verbrochen haben, dass er eben nicht gespielt hat. Ja, und dann kann das halt auch wieder so eine Sache sein, na, ich wollte eigentlich einen anderen dafür haben, einen Erfahrenen oder was auch immer, den habe ich nicht gekriegt. Na gut, zum Bossen ignoriere ich dann halt mal Maxim. Also so könnte man einfach den Anschein haben, ob das dann, wie du gesagt hast, werden wir auch nicht mehr rauskriegen. Aber wenn das halt der Fall ist, ist das Verhalten von ihm war, du hast es glaube ich auch gerade schon so gesagt, war jetzt nicht so sonderlich erwachsen in manchen Stellen, wo du einfach denkst, das kann nicht wahr sein. Aber das vielleicht ist einfach so die Geschichte, wie sie entstanden ist, wenn man überlegt, Lukai kam, hatte eigentlich freie Hand, ja, hat
das für 6 Wochen.
Genau, hat sich ja auch in der Zeit 2 Spieler wurden ja verpflichtet in seiner Zeit, Kaminski, den er lustigerweise aber auch nicht hat spielen lassen, und Werner. Das ist ja auch einer, den er noch kannte von Augsburg. Das heißt, es ist eigentlich auch einer, der in so sein Raster reingefallen ist. Und dann setzt man ihm, jetzt mal aus seiner Sicht vielleicht gesprochen, setzt man ihm Schindelmeister vor die Nase, und der hat eine ganz andere Vorstellung, wie es funktioniert. Und ich glaube, da hat es halt einfach angefangen. Und da, die zwei sind aus dem Ding, sind sie nicht mehr rausgekommen. Und auf der einen Seite gut, dass jetzt hier dass das Ding vorbei ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Leute, ihr kriegt beide vermutlich nicht allzu wenig Geld vom VfB. Und ich erwarte eigentlich von zwei erwachsenen Menschen, die auch bei irgendeiner Firma arbeiten, dass die sich für sowas zusammenraufen müssen. Weil es geht letztendlich, es geht schon halt auch um den Verein. Und dann muss halt einer auch irgendwo mal zurückstecken, aber das scheint einfach nicht funktioniert zu haben. Aber darf das stelle ich mir kurz, vielleicht auch zu leicht vor.
Darf ich da kurz reingrätschen?
Sehr gerne.
Diese Erwartung hätte ich bitteschön gerne an einen Aufsichtsrat gehabt, der die glorreiche Idee hatte, einen Trainer, ich sage es mal irgendeinen Trainer, natürlich ist Lukai nicht irgendein Trainer, aber einen Trainer zu verpflichten und dann 6 Wochen später war es dann den Sportdirektor nachzuliefern. Das ist ja, also da haben wir uns alle irgendwie gewundert. Man war dann irgendwie froh und hat sich ja drüber hinwegtäuschen lassen, weil es Lukai ja natürlich aufstiegserfahren und so, also nach dem Motto, man hätte ja noch viel schlimmer kommen können auf der Trainerposition. Dann hat man gedacht, naja, da haben sie jetzt mal ausnahmsweise gar nicht allzu viel falsch gemacht. Aber natürlich kannst du einem Sportdirektor, der eigentlich der Vorgesetzte ist vom Lukai, kannst du dann, also ich habe dann auch das eben so gesehen, dass die Suche nach dem Sportdirektor ja auch deswegen so schwierig ist, weil die natürlich auch sagen, ja, Moment mal, aber ich wollte es gar nicht unbedingt den Lukai als Trainer zum Beispiel. Und das ist natürlich einfach das Pferd von hinten aufgezäumt. Und insofern, der Vorwurf geht aus meiner Sicht, also da kann weder der Lukai was dafür, noch der Herr Schindelmeister, sondern der Vorwurf sollte meiner Ansicht nach an den Aufsichtsrat gehen. Das war einfach eine ziemliche Quatschidee, da genau verkehrt rum sozusagen zu besetzen. Und die Quittung haben sie jetzt gekriegt. Und ich finde, die sind noch relativ glimpflich damit davongekommen, dass jetzt eben Lukai, so wie du das gesagt hast, ja wohl anscheinend nicht noch jahrelange Kosten verursacht. Der hat den Vertrag bis 2019, glaube ich, gehabt. Und nee, ich meine gelesen zu haben, 2019, da war ich auch ganz schockiert.
Okay.
Und ist ja wurscht, das heißt, wenn es nur 2 Jahre sind. Aber dann hätte man noch einen Trainer auf der Gehaltsliste gehabt. Und insofern, das ist halt, also ich habe auch aus der Pressekonferenz vom Schindelmeister so herausgelesen, da wurde das ja genauso auch thematisiert, dass halt auch gesagt hat, ja mein Gott, man will ja, dass das gut wird für einen Verein und man probiert es dann natürlich, weil wenn er sozusagen wirklich konsequent gewesen wäre, hätte er nach dem ersten Gespräch sagen müssen, Entschuldigung, Herr Lukai, aber das wird nichts mit uns. Aber das ist ja wiederum auch für keinen vorstellbar, dass ein Sportdirektor kommt und einen Trainer rausschmeißt, der noch kein erstes Spiel gemacht hat, weißt du, so ungefähr. Also ich bin da wirklich, also den beiden lasse ich da relativ wenig an, das ist wirklich eine blöde Situation. Das ist auch wirklich für keinen Außenstehenden verständlich. Wird nur von uns langsam hingenommen, weil wir schon wirklich leidgeprüft sind in so komischen Entscheidungen von irgendwelchen Gremien. Aber diese Reihenfolge war natürlich tödlich und das kann man jetzt noch korrigieren, weil es wirklich so früh in der Saison ist und möge das jetzt dazu führen, dass Schindelmeiser sich jetzt einen Trainer sucht, der zu seinen Ideen passt, dann kriegt man das vielleicht noch auf die Bahn für diese Saison.
Aber jetzt momentan sind dann jetzt ja auch die üblich Verdächtigen gerade im Gespräch. Mit am meisten genannt wird Gisdol. Wer war jetzt noch dabei? Breitenreiter? Welche Namen wurden es gerade noch genannt? Wisst ihr das gerade?
Ja, Tedesco, so ein bisschen, so nach dem Motto, kommt eh nicht, aber
jetzt auch mal schauen, was Werder Bremen noch macht, die jetzt ja auch einen neuen Trainer brauchen.
Nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Aufsichtsrat. Also stimme ich dir auch absolut zu. Also wenn man die Vorgeschichte dazu sieht, dann muss Schäfer sich da auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Schuh anziehen, weil der dieses Ding verbrochen hat, ganz klar. Also das ist auf seinem Mist gewachsen. Und da liegt mit Sicherheit ein ganz großer Fehler dran und ich denke, es wird eine sehr, sehr ungemütliche Mitgliederversammlung für ihn und für den Rest da vorne. Also das, glaube ich, wird nicht arg spaßig dieses Mal.
Und ja, soll es ja auch nicht werden.
Genau, also, genau.
Das ist, muss man absolut, auch thematisieren.
Absolut also. Berechtigt, genau, sehe ich auch so. Also ich denke, die werden ordentlich Gegenwind kommen gerade noch mit dem Thema mit dem Präsidenten, was wir jetzt heute ja nicht besprechen werden, wo ja auch immer mehr Sachen über den rauskommen. Also das, ich glaube, das wird eine heiße und sehr, sehr lange Mitgliederversammlung werden.
Und jetzt? Ja, ist ja auch nicht gut gelaufen nach dem Abstieg und jetzt geht's gleich so weiter, dass man was aufbauen wollte und jetzt nach 5 Spieltagen schon wieder ohne Trainer dasteht.
Genau. Und wie gesagt, das nur nochmal kurz als Einschub, dass ich dir da absolut zustimme. Und von Trainerkandidaten, ich hatte nur vorhin, hat mir der weil da kam auf einmal was ja irgendwie auch eben Ausland oder Schweizer Ausland da irgendwo führt wohl auch eine Spur hin, wer auch immer das sein mag. Aber wohl, dass das auch im Ausland eben geguckt wird und dass es die Aussage gibt oder die, dass man auch mal einen Trainer aus dem Vertrag rausholt, dass es nicht wohl komplett unwahrscheinlich ist.
Okay, aber es ist ja die Frage, welcher Verein gibt jetzt auch nach 5 Spieltagen seinen Trainer ab?
Ja, also ich denke, das ist wie immer das Frage ja des Geldes. Wenn du jetzt aus, ich denke direkt aus der, du wirst niemand aus der zweiten Liga direkt dazu bekommen, da wird es schwierig, aber gerade aus einer Schweizer Liga für Schweizer Trainer ist die Bundesliga oder auch die zweite Liga schon noch einfach ein Schritt weiter in der Karriere leider. Das heißt, wenn du da von Verein X aus der Schweiz sagst, hey, Trainer, wie wär's? Und der sagt, der signalisiert seine Bereitschaft, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage vom Geld. Also mal ganz nüchtern gesehen, wirklich.
Also ich meine, ich finde halt zu den beiden meistgenannten Gisdol und Breitenreiter gibt's halt einfach, also wenn es Gisdol wäre, dann hätte sich der Schindelmeister nach dem Spiel oder heute hinstellen können und sagen können, übrigens, es ist der Gisdol. Weil der steht da, wie überall so vermittelt wird, quasi Gewehr bei Fuß und wird es auch gern machen. Also das sagt man so, weiß man auch nicht, ob das stimmt. Und aber bei dem gäbe es ja kein Hindernis, warum das so lange dauern sollte. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob das ist ja die meistgenannte Lösung und wird in jeder Pressemeldung mit einem kleinen vielleicht versehen. Aber denkst du immer schon, oh Gott, ist es schon soweit? Und Breitenreiter, denke ich, ist eine Systemfrage. Also wenn Schindelmeiser das will, was er will, dann ist Breitenreiter da nicht der richtige Trainer dafür, ist zumindest meine Ansicht. Kann mich auch Lügen strafen. Insofern, ich denke tatsächlich, dass der da irgendwas aus dem Hut zaubert, was wir jetzt vielleicht eben noch gar nicht auf der Platte haben. Oder dass das, wie du vorhin gesagt hast, eben ein Trainer aus der Schweiz ist oder aus dem Ausland irgendwoher. Also ich glaube, das ist ganz spannend und ich habe auch das Gefühl, dass das am Dienstag da gegen Braunschweig dann immer noch Janssen sein wird. Das wurde jetzt ja auch quasi so vermittelt, dass das sehr wahrscheinlich ist.
Ja, das bringt jetzt auch nichts. Aber beim Gisdol, ich kann es mir trotzdem vorstellen, eben aus deren gemeinsamen Geschichte. Und so viel Zeit zwischendurch war jetzt auch nicht. Es geht jetzt ja auch so schnell, erstens am Freitag wurde das ja auch erst im Laufe des Tages kam heraus, dann gestern war das Spiel, okay, heute und dann ist es ja schon wieder direkt die Spielvorbereitung. Vielleicht macht es jetzt wirklich mehr Sinn, dass man sagt, man lässt die Spieler jetzt eben mit Janssen jetzt so lange noch arbeiten. Es ging ja auch einigermaßen gut, darauf kommen wir ja sicherlich dann gleich zu sprechen. Und gibt es ja vielleicht immer auch noch Verhandlungssachen und stellt ihn von mir aus dann entweder am Mittwoch vor, dass dann bis zum Freitagsspiel ist, ist halt wirklich mit die dämlichsten Zeitpunkt überhaupt in den ganzen Saison, weil man in 6 Tagen 3 Spiele hat und steht dann einen Tag davor ohne Trainer da.
Ja, wobei man allerdings davon ausgehen kann, also nur just my 2 cents, wenn Schindelmeiser laut eigener Aussage im ersten Gespräch mit Luukay merkt, dass das nicht funktioniert, sich dann nochmal 4 Spieltage bemüht, und das dann doch nichts wird, kannst du davon ausgehen, dass der seit diesem ersten Gespräch einen neuen Trainer sucht. Also das ist jetzt nicht so, dass der jetzt sagt, huch.
Ja.
Also da wird sicher schon Vorlauf geben und genau deswegen denke ich, dass das vielleicht auch vielleicht eine ganz andere Lösung wird. Ich glaube auch, dass es jetzt wahrscheinlich wenig bringt, dieses Konstrukt jetzt da irgendwie nochmal aufzubrechen. Und also speziell vor dem Braunschweig-Spiel und wahrscheinlich auch vor dem nächsten Spiel. Ich meine, da ist ja so Unruhe dann in der Mannschaft. Ich würde dann wahrscheinlich auch diese beiden Spiele erstmal vorbeigehen lassen und dann sagen, so und so schaut's aus.
Genau, das denke ich auch, dass es einfach aktuell ganz schwierig ist, da jetzt einen neuen Trainer, selbst wenn du jetzt den noch heute vorstellst, der. Und dann startet er in so eine englische Woche rein, im Zweifelsfall gegen Braunschweig nicht unwahrscheinlich, dass du vielleicht auch nicht unbedingt dreifach punktest und wie ist dann sein Start, ist es sinnvoll? Und zum Thema Gisdol, da bin ich wirklich gespannt, ob er das wirklich machen würde, weil wir haben ja sehr oft beim VfB dieses Thema, dass die sei Sportdirektoren, dass immer so irgendwie irgendwelche Buddies oder so oder irgendwelche Bekannten, die Leute halt schon kennen, mit eingestellt werden. Und klar, die kennen sich aus der Hoffenheimer Zeit, aber ob er wirklich dann sagen wird, hey, ich kenne ihn halt und ich hole den, weil der würde sich ja auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung, naja, die kennen sich ja, das ist ja auch schon wieder so ein Beziehungsding, ob er das wirklich oder vielleicht aus dem Grund eben auch genau nicht macht. Ich weiß es nicht.
Gisdol hat ja auch trotzdem, ist ja auch wieder einer, der VfB-Vergangenheit hätte.
Ja.
Auch wenn es schon länger her war und jetzt nicht so wie manch anderer ist, aber,
naja, aber das
ist ja also.
Mit diesem blöden Stahlgeruch, das kann man sich doch auch einfach mal schenken, oder? Also, absolut. Ich weiß nicht, ich verzweifle jedes Mal, wenn so eine Meldung kommt. Und du siehst es doch jetzt bei Bremen, das ist ja fast noch schlimmer als bei uns oder gleich schlimm, da irgendwelche eigenen Leute hinzusetzen, die müssen nicht zwingend irgendeine sportliche Vorstellung haben. Hauptsache, sie waren irgendwann mal bei Bremen in irgendeiner Funktion. Ja, genauso bei uns ist ja, ja, Stallgeruch und VfB Stuttgart, das ist nett, wenn es passt, aber du kannst doch nicht solche Posten besetzen mit irgendwelchen Typen, die da zufällig irgendwann mal früher beim VfB rumgelaufen sind. Also es ist ja nun mal so, dass es woanders durchaus auch begabte Leute gibt. Also da würde ich jetzt, also ich hoffe, dass Schindelmeiser da nicht ganz so tickt. Also ich meine, ist schön, wenn's passt, es ist ja okay. Aber wenn der eine bessere Idee hat, die von woanders herkommt, also von mir aus gern, ich brauche das, dieses Stahlgeruchzeugs, brauche ich nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht's euch da anders.
Nö, das sehe ich auch so. Ich meine, letztendlich gerade Schindelmeiser hat nicht wirklich einen großen Bezug zum VfB gehabt. Und das finde ich vollkommen okay. Muss auch nicht.
Also ist halt vielleicht auch letztendlich auf so einer Position durchaus so, dass du dann auch klarer siehst. Also eben, weil du einfach emotionslos bist. Ganz, ganz streng genommen musst du auf so einem Posten, wie gesagt, Uli Hoeneß wieder ausgenommen. Ich weiß nicht, warum der mir heute dauernd einfällt, aber das muss hier am Ort liegen oder ja, am Oktoberfest. Aber wenn da einer einfach klar sieht und nicht durch irgendwelche Vereinsbrillen womöglich getrübt ist, ist das vielleicht auch nicht schlecht. Also insofern, ich lasse mich überraschen.
Stimme ich ab, wirklich absolut zu. Also das ist genauso auch wie ein Präsident. Ja, die müssen ihre Aufgaben erledigen, die müssen ihre Aufgaben gut machen. Und ob die davor beim VfB waren oder bei einem anderen Verein oder von einer anderen Firma kommen, was auch immer, sie müssen das, was sie tun sollen, müssen sie gut machen. Und dann müssen sie nicht unbedingt davor schon irgendwie in der E-Jugend vom VfB gespielt haben oder was auch immer. Das sehe ich auch. Das muss nicht sein, das ist für mich echt überhaupt keine Voraussetzung und vielleicht ist gerade mit Schindelmeister hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen geändert, weil er ja eben auch einer ist, der das nicht hatte und vielleicht ist das insofern ganz okay. Und ja, ich denke, jetzt haben wir so dieses Trainerthema haben wir jetzt eigentlich hoffentlich ausführlich oder ausgiebig besprochen und ich denke, wir können jetzt so ein bisschen einsteigen. Wurde jetzt auch schon ein, zweimal ja angesprochen, das Spiel in Kaiserslautern am Samstag. Und da würde ich als erstes der Jasmin das Wort lassen, weil sie vor Ort war, das live miterleben durfte mit 10.000, 12.000 VfB-Fans auf dem Betzenberg. So gesehen, deine Eindrücke, deine Meinungen zum Spiel.
Ja, also erstmal, gerade wo du schon die Fans ansprichst, es war beeindruckend. Also ich war es generell das erste Mal für mich auch im Betzenberg. Und ja, eben die komplette Seite vom Fanblock war komplett weiß und auch sonst, wenn mal gesungen wurde, steht auf, Schwaben, wurde auch, standen extrem viele auf, es war laut. Und also so generell vom Spiel, mein Eindruck war eben, dass die Spieler extrem befreit waren. Sie hatten ja eben nur eine Trainingseinheit mit Jensen und es gab sicherlich nicht so viel Einstellung, als wenn die jetzt seit Wochen zusammen trainiert haben. Aber trotzdem dafür und generell haben sie es gut gemacht. Man hat gesehen, dass sie einfach großteils doch Fußball spielen können, dass sie die Qualität haben und dass es ihnen auch mal Spaß macht, so zu spielen. Also es gab generell, hatten sie extrem viele Chancen, hätten sicherlich höher gewinnen können, hätten auch, also Kaiserslautern hatte auch das eine, die eine oder andere Chance. Ja, und einfach um noch von der Startelf zu schauen, also einmal Maxim war mal wieder drin, den hatten wir ja vorhin schon angesprochen, er durfte wieder von Anfang an spielen. Hosogai war wieder dabei und auch Baumgartl ist das erste Mal überhaupt in der Saison, was finde auch sehr gut gemacht, hatte ein, zwei, glaube Unsicherheiten, aber sonst auch wirklich starke Rettungsaktionen gehabt und auch, um jetzt darauf zu kommen, noch auf Asano, also einen der Spieler, den Luhukay nicht wollte, sehr stark gespielt hat, fand ich technisch sehr stark und auch sehr schnell und ist wirklich aufgefallen. Genau, und das Tor ist dann eben entstanden, auch über die linke Seite, starke Flanke von Insua, dann eben hat Terodde das sehr gut gemacht. So, ja, also ich denke jetzt gerade mit dem Hintergrund, was für Unruhe und so war, kann man durchaus zufrieden sein. Haben es leider noch mal spannend gemacht zum Ende, hätte ich eher noch ein, zwei Tore vom VfB mehr gesehen. Ja, also es war so mein Eindruck groß, und ja, Desiree, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
Also zum einen war das Tor ja ganz einfach, weil Terodde hat hinterher gesagt, ich habe nur einen Schädel hingehalten. Das ist so eine typische
Ja, die Flanke
Stürmeraussage.
war auch echt,
Ich konnte gar nicht
die
anders.
Flanke war auch
Ich
stark.
musste sie machen.
Entschuldigung, ich war im Weg. Demgegenüber standen tatsächlich so ein paar lautere Chancen noch. Also die haben halt wirklich alles dann letztendlich vor dem Tor verstolpert, was man verstolpern konnte. Und also da war durchaus, also ich war nicht besonders nervlich beruhigt während des Spiels, weil ich nur gedacht habe, oh Freunde, jetzt hier ein mageres 1:0, da kann ja noch weiß Gott was passieren. Und insofern, klar gab es noch zahlreiche VfB-Chancen, die haben aber auch, also es war so ein bisschen, ich hatte den Eindruck, dass Terodde deutlich besser eingebunden ist ins Spiel jetzt, also der Weg zu ihm war praktisch einfach viel, viel besser besetzt. Was ja wichtig war, der war ja eigentlich, der hat ja, also in den allerersten Spielen hatte der ja keine Chance, also der, wüsste nicht, wo er sich hätte die Bälle holen sollen. Und also das war schon deutlich besser. Mir hat Asano auch wirklich eben schon mal gut gefallen. Vor allem einfach die Schnelligkeit, wie gesagt, natürlich noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen stürmisch manchmal und vielleicht auch ein paar Aktionen, die jetzt irgendwie im Nachhinein, wo man sagen könnte, er hätte es mal abgeben können oder macht das, aber vom Potenzial her und was der leisten kann, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Einkauf. Und ich finde auch, dass, wenn wir gerade schon bei den Japanern sind, von unseren 15 Nationen, dass auch Hosogai wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, da wirklich rumgewirbelt ist und einfach gute Körpersprache hatte. Und ja, also es war so an einigen einzelnen Stellen, also Baumgartl brauchen wir nicht drüber reden, dass das jetzt vielleicht ein Tick andere Kategorie ist als Sammer. Ich will es wirklich nicht auf Sammer rumhacken. Ich fand den sehr engagiert im Trainingslager, wo ich ihn da gesehen habe, aber es ist halt nicht genug oder zumindest noch nicht genug. Und insgesamt fand ich auch, dass du hast einen Spielfluss einfach gesehen, der vorher so nicht da war. Und Janssen hat es da offensichtlich ganz gut hingekriegt, die Jungs einzustellen, weil mehr konnte er gar nicht machen. Also für mehr war ja eigentlich nicht die Zeit. Und er hat sich so manchen Standard-Spiellinien von Luhukay, glaube ich, ein bisschen verabschiedet. Und das ist vielleicht das, was du gerade meintest, Jasmin, mit die konnten endlich mal spielen. Und das hat dann schon, also wie gesagt, das reicht gegen Braunschweig aus meiner Sicht nicht so jetzt, wobei ich durchaus eine Möglichkeit sehe, dass die am Dienstag dann nochmal natürlich besser aufeinander abgestimmt sind. Lautern hat tatsächlich im Abschluss zu schwach, Stuttgart letztendlich auch, also das eine Tor war deutlich wenig, die hätten mehr schießen müssen, aber ja, also es war auf jeden Fall tatsächlich, waren wir erstens Gott froh, dass das Spiel gewonnen wurde und zweitens, dass da mal, da waren Phasen schon durchaus im Spiel, auch in der ersten Halbzeit, die nicht mit einem Tor gekrönt wurden, der Terodde hat erst in der zweiten Halbzeit getroffen, Anfang der zweiten Halbzeit. Aber es waren einfach so ein paar Druckphasen drin. Also erste Viertelstunde noch nicht. Da habe ich ein bisschen gedacht, oh je, da haben jetzt die Lauterer eigentlich einen Vorteil. Aber dann kamen wir eigentlich mit dem VfB wirklich gut ins Spiel. Und es war ein druckvolles Spiel. Und das müssen die jetzt einfach, so musst du auch agieren. Ich glaube, es ist einfach falsch, in der zweiten Liga sich dann da hinten reinzustellen oder halt sich zu sehr auf die Defensive zu konzentrieren. Da muss schon auch eine Idee nach vorne sein. Wir müssen da Tore schießen. Reinstellen tun schon die anderen. Also sich hinten reinstellen.
Ja, und man findet, man hat wirklich gesehen, also gerade in der ersten Halbzeit hat es mich so ein bisschen erinnert wie an Köln in der letzten Saison. Man hatte so viele Chancen, auch echt gut, also wirklich knapp am Tor vorbei, ich glaube in der zweiten Halbzeit auch mal noch auf die Latte, das ist wirklich und nichts ist rein und also Kaiserslautern war zwar auch mal Richtung Tor, aber die haben halt echt so schlecht abgeschlossen. Der Ball ging ja überall hin, nur nicht dann in Richtung Tor, wenn sie geschossen haben. Entweder weit drüber oder links oder rechts oder eben locker in die Arme vom länger weg. Also das war einfach, die waren da sowas von schlecht im Abschluss. Also man hat zwar immer noch trotzdem gezittert, weil man eben auch die VfB-Defensive kennt, aber irgendwie war ich dann schon beruhigt, dann einigermaßen, auch wenn mit 1-2 Tor, mit 2-0 oder 3-0 wäre es dann beruhigter gewesen. Und was ich noch eigentlich gerade auch in der Situation, wenn wir gesagt haben, die Mannschaft könnte spielen, eine Aussage vom Baumgartl nach dem Spiel. Wir wussten, dass es in diesem Spiel nur über die Mentalität geht. Also gerade die Mentalität, was wir in der letzten Saison hatten, die eigentlich nie gestimmt hat, hat jetzt dann in dem Zusammenhalt gestimmt und die haben gut zusammengespielt. Klar, es gibt immer noch, man hatten jetzt wieder komplett neue Spieler drin, gab es aber Abstimmungsschwierigkeiten, aber sonst denke ich, wenn man so weitermacht mit einem guten Trainer, ist man auf einem guten Weg.
Darf ich übrigens zum Thema Trainer noch kurz was nachliefern, was mich an Luhukay massiv geschockt hat. Also eigentlich das Schlimmste, also das Schockierendste, was er gesagt hat, war glaube ich auch nach Heidenheim oder war es nach, nee, war nach Heidenheim, wo er gesagt hat, ja, praktisch auf der Mannschaft ist so ein Druck oder wir sind immer Favorit oder irgendwas, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es war nur so ein Fetzen und dann, wir hatten Angst oder irgendwas. Also er bringt allen Ernstes bei so einer qualitativ, Entschuldigung, im Zweitbundesliga-Vergleich top besetzten Mannschaft, zwar mit jungen Spielern, aber trotzdem, wir hatten Angst. Ja, ich meine, Herrgott, wenn also eine VfB Stuttgart-Mannschaft in Heidenheim Angst hat, wenn du so einen Fansupport hast und alles. Also da hat ja dann eben witzigerweise auch Großkreuz drauf reagiert, der wirklich dann geschrieben hat, wenn du bei so einer Kulisse und bei solchen Fans in so einem Stadion nicht einfach Bock hast zu spielen, dann hast du einen falschen Beruf. Also ich glaube, da haben sich manchmal vielleicht auch die Spieler falsch interpretiert gefühlt, wenn du dann als Trainer in der Pressekonferenz irgendwie vermittelst, dass die Spieler da verängstigt gewesen wären oder sich nicht da so entfalten konnten. Ja, mein Gott, da sage ich doch alles, aber nicht, dass die Angst hatten. Das kannst du sagen, wenn sie gegen FC Bayern spielen oder so, aber und selbst dann sagst du es nicht. Also das ist so ein bisschen, das habe ich nicht verstanden.
Genau, dieses Druckthema. Ja, wir haben so einen Druck und du denkst, hallo? Ich meine, wer sind wir? Wer sind, also nichts gegen Heidenheim, aber VfB Stuttgart, Bundesliga-Absteiger, relativ gut ausgestattet von der Mannschaft her. Und dann Druck bei Heidenheim oder also Druck aufzusteigen, ich weiß es auch nicht, dieses Angstthema, ja genau, vor was habt ihr Angst, bitteschön? Also das fand ich auch damals auch eine ganz, ganz schwierige Aussage. Und jetzt, weil du gerade auch Großkreuz und die Fans gesagt hast, es war ich habe jetzt drei Aussagen heute gelesen, zwar im Kicker, dass Terodde meinte, also war sensationell, Großkreuz meinte, Support war absolut spitze, Baumgartl war begeistert. Und ja, so schlimm kann es dann ja nicht sein. Also so viel Druck können die ja wohl dann, also negativen Druck können sie ja wohl nicht erzeugen, wenn die das jetzt drei Spieler das hier eben komplett loben, dass eben die Fans im Rücken und dass ihnen das voll weitergeht. Oder was heißt, dass sie das anspornt eher, und so sehe ich das eigentlich auch. Das spornt dich ja an, wenn 50.000 Leute im Stadion sind und.
Naja. Das ist ja eher positiv, genau, supporten. Genau, es war ja nie Pfiffe, richtig, oder sonst wie es bei Kaiserslautern am Ende waren, sondern es war ja immer positiver Support. Also ich weiß nicht gegen Heidenheim, aber sonst, außer beim VfB, war es ja selbst sogar letzte Saison, wo es so schlecht lief, größtenteils immer positiver Support.
Genau, und also deswegen finde ich da, das musst du echt, das musst du sowohl als Trainer und natürlich, ich denke, die Mannschaft sieht es auch oder hat es positiver gesehen, und vielleicht gab es da dann auch schon Diskrepanzen zwischen Mannschaft und Lu, weil die auch gesagt haben, Moment, was erzählst du da? Also die Fans haben uns nicht gestört, uns hat was anderes gestört. Also da scheint es vielleicht auch einfach nicht hundertprozentig gepasst zu haben. Ich fand genau die von dir gerade angesprochene Aussage von Großkreuz, die war ja so komplett entgegengesetzt zu dem, was Lukai gesagt hatte. Eben, hey, ja. nee, Moment, das ist alles super und das unterstützt und so, dafür lebst du als Fußballer. Zu dem Kaiserslautern-Spiel fällt mir noch ein, und das hattest du auch angesprochen, dass Terodde einfach besser eingebunden war. Der hat mir die letzten Spiele so leid getan. Na, der ist halt einer, der muss bedient werden, so wie ihn jetzt eben Insua bedient hat. Ja, das ist sein Ding, und wenn er halt nicht bedient wird, dann steht er halt ziemlich doof da. Und mich hat es auch gefreut, weil man hat schon relativ viel Kritik an ihm gelesen in den letzten Tagen oder letzten Wochen, und deswegen hat es mich für ihn einfach echt gefreut, weil ich denke, das ist ein Stürmer, wenn du den fütterst, wenn du den bedienst, dann macht der jetzt vielleicht nicht so viele Kisten wie in der letzten Saison, was vielleicht eine Ausnahmesaison war, aber der ist mit Sicherheit auch in der zweiten Liga. 15 Tore, denke ich, ist für den nicht unrealistisch. Aber er muss halt eingesetzt werden, und wenn er das nicht wird, wie die letzten Spiele, dann hängt er halt in der Luft, und dann zieht er natürlich sehr ungeschickt oder sehr, dann passt es halt einfach nicht. Und deswegen hat es mich für ihn auch echt gefreut, dass er getroffen hat.
Also ich fand das komplette Zusammenspiel einfach in der Offensive gut. Man hatte erstens auch noch in der ersten Halbzeit Asano, der als zweite Spitze gespielt hat, und später dann auf links außen, und sonst einfach das komplette Zusammenspiel hat gepasst. Es gab immer mal Spieler, die dann auch mehr eine Einzelaktion versucht haben und irgendwo hängen geblieben sind. Aber sonst hatte das Spiel so weit einfach mit dem Hintergrund, dass sie das so noch nie trainiert haben, echt gepasst. Auch Maxim war jetzt, fand ich jetzt auch okay, und habe nicht verstanden, wieso gerade mit so einer Leistung die letzten Spiele nie gespielt hat. Ja, sonst bin ich jetzt gespannt, wie die am Dienstag auftreten, wo es dann eben richtige Prüfung wird gegen Braunschweig, die jetzt so gut in die Saison gestartet sind.
Ja, nicht so schlecht mit 15 Punkten aus 5 Spielen. Also ist ganz okay, der Start. Sollten wir jetzt nicht zu hoch hängen. Ja, wir haben ja schon vorab gerade uns unterhalten, und das ist uns einfach aufgefallen, dass es Braunschweig, wenn man es einfach schon ein bisschen eben den Ausblick auf den nächsten Gegner richtet, dass die wirklich so auch so ein Beispiel sind, wo du mit langfristiger Arbeit nicht so schlecht dastehst. Also da ist immer noch Lieberknecht Trainer. Wir erinnern uns, denke ich, noch viele an das 2:2 daheim gegen Braunschweig, was das letzte Spiel von Das ist doch, ich glaube, es war das letzte Spiel von Schneider. Danach ist er rausgeflogen, weil sie auch das nicht mal das gewonnen haben. Da war Lieberknecht Trainer. Ich glaube, wir hatten in der Zwischenzeit, gefühlt ja 5 oder 6 Trainer. Und der ist dort immer noch Trainer. Die sind mit ihm abgestiegen. Dann war die erste Saison nach dem Abstieg war bei denen auch nicht so grandios. Aber jetzt haben die wieder eine sehr gute Mannschaft zusammen, und bei denen ist es genau das andere, bei denen läuft es halt einfach gerade, und da bin ich wirklich gespannt, wie der VfB sich da gegen die präsentiert, weil das ist einfach, das wird ein definitiv anderes Kaliber als Kaiserslautern, weil die würden genau aus diesen Chancen, die Kaiserslautern hatte, würden die Tore machen. Das ist halt, wäre der sehr feine Unterschied.
Und die werden auch nicht so viel gute Chancen vom VfB erlauben. würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe es ehrlich gesagt von Braunschweig jetzt nicht noch nicht so viel gesehen, aber die haben einfach eine andere Qualität. Im Kaiserslautern steht auch nicht umsonst so weit unten in der Tabelle.
Das ja, stimmt schon, wobei man bei Kaiserslautern noch ganz kurz anfügen muss, der Fairness halber, dass die wie viel gefühlt 15 verletzte Spieler haben. Und also mir hat der Korkut auch schon wirklich leid getan, weil ich hatte dann den Eindruck, dann ist ja auch noch der Spielmacher verletzt vom Platz während des Spiels. Das ist natürlich schon, also wenn du dann auf dem letzten Loch pfeifst, was die Aufstellung schon anbelangt, ist es natürlich auch schwierig, dann den Ansprüchen Kaiserslauterns zu genügen, die natürlich sagen, ja Moment, hier letzter Platz geht natürlich gar nicht. Also ich kann jeden Fan verstehen, der da natürlich nach dem Spiel dann die Mannschaft auspfeift, so nach dem Motto, mein Gott, hättet ihr eure Dinger nicht irgendwie reinbringen können, dann hätten wir das Ding gewonnen. Aber also Kaiserslautern, ich meine, das ist ja bei vielen Mannschaften so, aber also rein jetzt fürs Protokoll, haben schon wirklich mega personell Probleme gehabt jetzt in dem Spiel. Also da war jetzt nicht die erste Garde auf dem Feld. Und deswegen schließe ich mich da vollumfänglich an, das wird in Braunschweig nicht ganz so einfach werden.
Ja, also ich glaube, da gibt es wirklich nicht viel dazu zu sagen. Wie gesagt, die haben ihren Lauf und so wie ich. Also was man halt von denen, bei denen treffen die Stürmer auch ziemlich gut. Also der Kumbela ist, glaube ich, ja wieder, ich weiß jetzt nicht, wie oft er schon getroffen hat jetzt in der Saison, aber der ist ja auch schon länger da. Der hat, mal gucken, ob ich es ganz schnell rausfinde, wie viele Kisten er schon diese Saison gemacht hat. Na, hilft alles nichts. Ja, auch vier Kisten. Kann man machen.
Also das ist nicht schlecht.
Das ist für, okay, sie haben auch ein Spiel 6-1 gewonnen gegen Nürnberg. Aber da hat er nur eine Kiste gemacht. Aber vier Treffer für fünf Spieltage ist nicht so schlecht. Also das heißt, da müssen wir uns wirklich, da sollte die Abwehr um Baumgartl etwas besser sortiert sein oder da einfach noch weniger zulassen. Ich meine, was ja wirklich seit Jahren einfach unser Problem ist, dass die Gegner einfach zu viele Chancen haben, wir zu viele Fehler im Spielaufbau machen, die dann einfach wieder zu diesen Fehlern führen. Ich bin gespannt, wie unsere Abwehr aussehen wird, muss ich ehrlich sagen. Also Baumgartl, denke ich, wird, wenn da nicht irgendwie verletzungstechnisch nochmal irgendwas dazwischen kommt, also es da irgendwo einen Rückschlag gibt, wird er mit Sicherheit wieder spielen. Also alles andere würde mich sehr, sehr überraschen. Und ja, du lachst, oder war das ein zustimmendes Ja, Jasmin?
Also bei Sunjic, also ich glaube einfach, dass er spielen wird, weil ich weiß nicht, ob sie den Pavard jetzt reinbringen mal, der hat jetzt ja auch keine zweite Bundesliga oder Bundesliga-Erfahrung. Sonst denke ich eher, dass die Abwehr so ziemlich gleich bleiben wird. Insua wird bleiben. Höchstens Klein wäre mal nicht schlecht, wenn der rausgehen würde. Das, je nachdem, ob vielleicht Großkreuz jetzt mal so fit ist, auch 90 Minuten zu spielen. Aber ich denke, beim Großkreuz schauen sie auch noch, dass es einigermaßen, dass er jetzt nicht überspielt wird, gerade in der englischen Woche.
Den fand ich aber speziell auf der Position rechts eigentlich wirklich super. Also den würde ich gar nicht unbedingt nach hinten ziehen. Also ich finde, dass der im Spiel wirklich eine Belebung gebracht hat. Also jetzt nichts gegen Tobias Werner, der hat kein schlechtes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, aber ist ja dann ausgewechselt worden und Großkreuz kam rein und das hat, also dann fand ich da eigentlich ganz, ganz wichtig. Also würde ich vielleicht, also ich weiß nicht, der Klein wird, glaube ich, ein bisschen schlechter geredet, weil er einfach auch so ein bisschen, Entschuldigung, ich finde, er ist ein Unsympath, also ist er einfach. Und ich bin auch nicht einverstanden mit einigen Dingen, die er macht, aber er ist mir jetzt in dem Kaiserslautern-Spiel eigentlich gar nicht so furchtbar negativ aufgefallen oder ist mir irgendwas entgangen, Jasmin? Also hast du wirklich was gesehen, wo er irgendwie doof irgendwie reagiert hat?
Ich fand ein, zwei Situationen schon, also recht viele oder Situationen von Kaiserslautern sind auch über die Seite gekommen oder durch Fehler vom Kleinen, aber es kann auch sein, dass es meine Einschätzung so war, also jetzt so oder auch aus den Spielen generell, also ich bin einfach auch kein kleinen Fan.
Nö, ich auch nicht, aber wie gesagt, ist die Frage, ob man Großkreuz nicht tatsächlich da weiter vorne sogar noch dringender braucht im Moment. Also ich denke auch, so wie du, dass Sundic kommen wird wieder und ich könnte mir, also gegen Braunschweig ist es, glaube ich, dann schwierig, jemanden reinzuschmeißen, der wirklich da noch gar nie Bundesliga gespielt hat oder zweite Bundesliga gespielt hat. Insofern, ich würde den Pavard sehr, sehr gerne mal sehen, kann mir aber nur vorstellen, dass der eingewechselt wird, sollte aus irgendeinem Grund, was ich mir wiederum leider auch nicht vorstellen kann, das Spiel schon irgendwie, was weiß ich, 2-0 für uns stehen und dass man den dann noch einbringt, wenn es sozusagen schon mal läuft, aber auch das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich bin gespannt, ich fürchte, dass wir mit Sutic vorlieb nehmen müssen und das ist ja nun definitiv mein Lieblingsspieler, also
ja, aber genau das ist ja, das ist, ich meine, natürlich, du weißt, es kommt mit Braunschweig, die in der Offensive einfach deutlich besser sind und dann siehst du Sundic auf der anderen Seite und du weißt, dass er jetzt nicht unbedingt der Gefühl der Handlungsschnellste ist, generell der schnellste Spieler. Und dann denkst du, das könnte schwierig werden und dann weiß ich ja nicht, warum, also wenn dieses Trainerteam das Gefühl hätte, dass ein paar war, das zumindest gleich gut macht oder vielleicht einen Tick besser macht. Warum nicht?
Ja, dann rein, um Gottes Willen.
Ja, genau. Also wenn, so, sobald die wirklich das Gefühl haben, okay, also es ist rein spielerisch oder es ist zumindest 1-1 und er ist vielleicht einfach diesen Tick dann noch Tick schneller, was dann bei einer guten Offensive wichtig ist, dann also fände ich es nicht. Kein Fehler drüber nachzudenken, mal sehr vorsichtig ausgedrückt, weil einfach so an Sunjic, ich meine, das war gegen Heidenheim, gegen Sandhausen, hat er leider oft zu denen gehört, die, das hattest du vorhin auch schon gesagt, der oft zu denen, der einfach diese Fehler gemacht hat, die dann zum Punktverlust, zur Niederlage geführt haben und da denkst du dann immer irgendwo, naja, wie soll es noch schlimmer werden? Also ich meine, was soll noch mehr in die Hose gehen, als wir verlieren es und dann hast du es vielleicht mit jemandem verloren, wo du das Gefühl hast, ja, er war besser und er hat vielleicht nicht den eklatanten Fehler gemacht, sondern die anderen waren einfach so gut und unsere Abwehr hätte so oder so nicht gepackt. Also keine Ahnung, aber ich...
das ist immer gut.
Ich habe da einfach so die Hoffnung oder ich würde mir wünschen, dass der Wechsel halt irgendwann mal erfolgt, weil die Saison sollten wir nicht mit Sunjic auf dieser Position weiterspielen. Das wird einfach auf Dauer nichts. Und ich hoffe, dass einer von den anderen, die da noch da sind, eben Kaminski, von dem er aber auch leider gar nichts Gutes hört, und der Pavard, dass da irgendeiner das spielen kann und ihn dann eben auf die wohlverdiente Bank versetzt.
Ganz ehrlich.
Ist halt gerade auch wieder die blöde Situation, dass die sich jetzt einfach Janssen die gar nicht anschauen konnten. Also vorm letzten Spiel hatte er eine Trainingseinheit, da konnten sie aber auch nicht so viel machen und jetzt ist bis Dienstag auch wenig Zeit und bis Freitag. Also ich weiß nicht, ob er es jetzt immer jetzt bis Dienstag irgendwie schafft, aber ich als Trainer, auch wenn er davor schon im Dunstkreis des Trainerteams und alles war oder ein Teil, aber jetzt recht wenig auch auf dem Trainingsplatz war, ob er das Risiko dann wirklich eingehen wollte, ein paar Warte reinzustellen, wenn er den auch nicht wirklich so genau kannte als Trainer. Könnte auch mal sein, dass es dann anders wird, wenn ein neuer Trainer kommt.
Wenn ein neuer Trainer kommt, kaufen wir im Winter noch einen Innenverteidiger. Wenn du nämlich das Konstrukt willst, also eigentlich sagen ja alle, haben wir alle gesagt, wir Fans, die dann natürlich nicht gehört werden, aber so jeder normal denkende Mensch hat ja einfach gesagt, Baumgartl, ja, natürlich ist das ein begabter Hund und ein super Innenverteidiger, aber er ist sehr jung, dem muss man erfahrenen Innenverteidiger an die Seite stellen und genau das ist Pavard natürlich jetzt nicht. Insofern wäre es eigentlich ideal, wenn du sowieso Sundic als Position 4 hast, so wenn alle Stricke reißen. Und eigentlich praktisch Pavard und Baumgartl von einem erfahreneren Innenverteidiger da noch so ein bisschen gelenkt und geleitet werden. Also ehrlich gesagt, wenn ich Kohle hätte, und das hat der VfB ja, wäre das eine Position, eigentlich die einzige Position, auf der ich tatsächlich nochmal nachrüsten wollen würde im Winter. Und vielleicht hast du da auch die Chance, jemanden zu kriegen, wenn es bis dahin irgendwie vielversprechend aussieht. Aber also ja, okay. Es ist für mich tatsächlich, also das kann klappen und das wäre natürlich ein mega Coup und ich würde mich wahnsinnig freuen, die beiden zu sehen, aber Pavard und Baumgartl sind halt, also Baumgartl ist ja im Vergleich zu Pavard natürlich ein alter Hase, aber halt auch noch jung, also da hätte man zum Beispiel noch jemanden verpflichten können, der da ein bisschen Also ja, so ein, in Anführungszeichen, da hätten wir so einen Tobias Werner verpflichten können, also natürlich ein Innenverteidiger dieses Formats, der da ein bisschen Ruhe reinbringt. Aber den haben sie nicht verpflichtet, kannst ja auch nicht alles auf einmal machen. Ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber da würde ich tatsächlich noch nachlegen. Einfach zur Sicherheit und um diesen Sundic auch irgendwann mal dann sozusagen nach hinten rotieren lassen zu können.
Und dabei hat man ja die Innenverteidiger, die jetzt Champions League spielen, alle gehen gelassen.
Also zu dem Thema Innenverteidiger, also ich vielleicht hat Schindelmeister, und ich glaube nicht mal, dass ich bin mir sicher, dass sie das Problem schon erkannt haben, aber die Frage war, haben sie halt jemanden bekommen, wo sie gesagt haben, ja, das passt finanziell, der Spieler möchte das an. Ich würde nicht mal sagen, dass sie es nicht probiert haben. Also da weißt du ja nie, was im Hintergrund abläuft. Also ich glaube schon, die Schwachstelle ist bekannt, aber wenn du dann halt einfach niemanden findest, der passt.
Und suchen ja auch noch andere Vereine auf der Position.
Richtig, genau. Es ist ja nicht so, dass man sagt, hey cool, ich habe da eine Riesenauswahl und suche mir da jetzt einen netten raus, der dann schöne Erfahrungen hat und dann aber auch noch zweite Liga spielt. Da ist es wahrscheinlich dann einfach auch irgendwo ein bisschen begrenzt. Und in der ersten Liga hättest du dir, jetzt muss ich kurz passen, ob Subotic, ist der noch bei Dortmund oder ist der gewechselt?
Ja, aber nein, der ist noch bei Dortmund, aber man munkelt, dass er im Winter wechselt.
Genau. Und angenommen, du bist halt in der Bundesliga, dann kannst du so einen Spieler, einen erfahrenen, ja, da hätte man das Thema erfahren, hättest du dann eventuell sogar zum VfB lotsen können, aber in die zweite Liga, da sagt der halt auch, lass mal stecken, also das dann doch, das mache ich dann halt doch nicht mehr. Und, also das sind halt so Kandidaten, die mir rein vom Thema Erfahrung gut und so weiter einfallen, aber da bist du halt mit der zweiten Liga komplett raus bei solchen Leuten. Mhm. Aber vielleicht hast du da Richtung Winterpause dann schon wieder das Ding, dass ein paar eher unzufrieden sind, weil sie eben nicht spielen können und hast eventuell nochmal bessere Chance, irgendjemanden zu bekommen. Aber würde ich auch zustimmen. Das ist eine Position, wo ein Baumgartl sich auch nochmal an einem ausrichten kann, einfach Tipps und diese Erfahrung mitbekommt. Das fehlt definitiv bei uns. Und Sunic ist zwar eigentlich ja der Ältere, aber da hapert es halt mit Erfahrung. Und
sie können sich ja nicht verständigen, weil es in der 15 Nationen weißt.
Ach stimmt, das geht ja nicht. Ja, großes Problem bei uns.
Entschuldigung, ich bin so böse.
Das war auch so eine üble Aussage. Weil ich meine, das ist gerade bei Fußballern, aber sorry, das ist überhaupt kein Hinderungsgrund.
Ja. Wollen wir jetzt wieder das Fass Trainer aufmachen aufgrund der Zeit eher mal.
Fang uns mal wieder ein, bitte, Jasmin.
Ich fange euch ein. Und zwar, dann stelle ich dir gleich die Fragen für den Brustring-Talk-Fragebogen.
Oh!
Und ja, jetzt darfst du nochmal Fragen beantworten. und zwar die erste Frage wäre, was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
Schwierige Frage. Weil zum einen bin ich ja ein Exil-Fan, der jetzt nicht jede Woche im Stadion rumhängt, leider. Und zum anderen finde ich die Auswahl sehr schwierig. Ich habe mich aufgrund unserer momentanen chaotischen Situation für ein etwas außergewöhnliches Spiel entschieden. Und zwar, da wird das Highlight auch extrem in Anführungszeichen gesetzt. Das war ein 6:1. In der Allianz Arena von FC Bayern gegen VfB Stuttgart. Das war vor 4 Jahren, September 2012. Und ich weiß, dass es während der Wiesn irgendwie oder kurz vor der Wiesn gewesen sein muss, weil ich im Dirndl da war. Und ich war eingeladen in so eine VIP-Lounge, was ich danach auch nie wieder gemacht habe, aber egal. Und da waren ganz, ganz viele Bayern-Fans und ich. Und dann lief dieses Spiel und man kann es ja kaum fassen, auch deswegen habe ich das Spiel ausgewählt, Martin Harnik schießt das 1:0. Ich sitze auf dieser komischen VIP-Tribüne, triumphiere über alle anderen Bayern-Fans und werde kleiner und kleiner und immer kleiner. Bei der Pause war es dann 3:1, hinterher war es dann 6:1. Und alle anderen waren höflich genug, nicht lauter als über mich zu lachen. Aber also ich hätte am liebsten irgendwas darunter geschmissen und dachte, muss das jetzt sein, dass ich bei dieser Demütigung dann auch noch hier im Stadion dann unter lauter Bayern-Fans weile und die so mitleidig auf mich draufschauen. Und dann war das Spiel irgendwie vorbei und irgendeine Frau von irgendeinem Bayern-Fan kam zu mir her und hat mit einem leichten Stuttgarter Akzent dann gesagt, Sie, ich kann sie total verstehen, ich bin auch VfB-Fan. Das war sozusagen mein, in negativer Hinsicht, mein Highlight-Spiel live in der Allianz Arena am Puls der Zeit. Ja, es ist mir ja zurzeit nicht vergönnt, Bayern-Spiele gegen Stuttgart zu sehen, weil das ist natürlich eine der, wenn man dann Karten kriegt, eine der Chancen hier vor Ort. Ist für mich ja einfacher, als nach Stuttgart zu fahren. Aber
1860
ich kann,
in der Rückrunde?
Ich wollte gerade sagen, ich kann mir natürlich, ich habe schon zu meinen Kollegen gesagt, und da kommen auch ganz viele mit, also ich habe schon 25 Leute aktiviert, die gesagt haben, hey, wenn der VfB gegen die Löwen spielt, dann kommen wir mit in die Allianz Arena. Habe ich gesagt, da kaufe ich jedem 5 Karten, dann kann man sich hinlegen und so einen ganzen Rang praktisch belegen, weil da ist ja sonst keiner. Also außer natürlich der Stuttgarter Kurve dann. Ja, also das war mein Highlight-Spiel. In Gänsefüßchen.
Okay, und wer ist oder war dein VfB-Held?
Naja, der gegen die Tonne trat, also es kann nur Klinsmann sein, also das war der Held meiner Jugend. Das war quasi, der ist der Schuldige, warum ich überhaupt VfB-Fan geworden bin, insofern Jürgen Klinsmann. Ich muss es zugeben.
Und welchen aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern noch mal beim VfB sehen?
Das ist jetzt blöd, weil ich höre ja regelmäßig den Podcast und weiß, dass so ungefähr jeder der Gäste immer Sami Khedira sagt. Und das ist ja nett, das würde ich natürlich theoretisch auch sagen. Aber um mich davon abzusetzen, sage ich jetzt einfach Mario Gomez. Der ist ja da mit die Davi in der Diaspora bei Wolfsburg. Vielleicht packt das ja noch irgendwann.
Mit Khedira dann
zusammen. Genau, beide. Khedira hat dann auch keinen Bock mehr. Irgendwann kommen die alle zurück, hey, und dann, ich sag euch. Geht's ab.
Dann gnade euch Gott, euch der Bundesliga.
Genau. Dann holen wir noch einmal die Meisterschaft und dann werden alle Sportdirektor oder Trainer beim VfB.
Oder irgendwie so, genau.
Okay, und dann noch die letzte Frage. Vervollständige den Satz, der VfB im Jahr 2025.
Das ist ja die logische Schlussfolgerung meines dramatischen Aufbaus. Jetzt wird natürlich deutscher Meister. Weil, wenn wir mal rechnen, wir waren 2007 Deutscher Meister, jetzt ist es 2016, ist ein klitzekleiner geometrischer Abstieg ziemlich weit nach unten über mehrere Ebenen und jetzt ist es nur folgerichtig, dass wir mit einer wahnsinnig tollen Aufbauarbeit und lauter neuen Leuten und unglaublich tollem Sportdirektor im Jahr 2025 natürlich Deutscher Meister werden, überraschend.
Ist ein Plan, ich bin dabei.
Totale Stille, so what? Was hat die getrunken? Nein, ich lasse es einfach mal so stehen.
Ja, ist gut.
Nicht ganz ernst gemeint, aber gut.
Für mich passt das, also ich könnte das sehr gut mitleben.
Also könnten wir das nicht alle?
Doch, doch.
Ja.
Sauber.
Okay, dann danke, dass du Gast heute warst, Desiree, und wir über die Spiele, Trainer reden konnten und du auch im Fragebogen noch einen super Schluss gesetzt hast, damit wir wissen, dass es jetzt wieder bergauf geht mit dem VfB.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung übrigens.
Sehr gerne. Und wo ihr Zuhörer uns noch im Web finden könnt, natürlich auf Twitter, @BrustringTalk, auch auf Facebook unter facebook.com/BrustringTalk, natürlich auf unserer Website brustringtalk.de und auch auf iTunes, wo wir uns immer über Bewertungen und Rezensionen freuen. Desiree könnt ihr noch folgen, @Töserö, oder hört einfach mal bei meinem Sportradio rein und teilt die neue Podcast-Folge, empfehlt uns weiter und dann hören wir uns bald wieder mit unserer nächsten Episode. Noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das hört. Tschüss.
Ciao. Gut.
Super.
Ach, geil, 2025. Ich freue mich drauf. Ist ja gar nicht mehr so lang. 9 Jahre Deutscher Meister. Bam. Geil. Ja, wir hatten ja, also der VfB hat ja immer so einen ganz groben 10-Jahres-Rhythmus, in dem wir irgendwas gewinnen. Also irgendwas mit Pokal oder Deutscher Meister. Also plus minus ein paar Jahre. Jetzt müssen wir uns langsam echt, müssen wir uns anstrengen.
Wieso, Mo kriegt doch für die zweite Ligameisterschaft auch einen Pokal.
Oder? Das zählt nicht.
Du hast gesagt gewonnen und du gewinnst dann eine, auch wenn leicht hässliche Schale, aber du gewinnst.
Das war das Ding, was eher aussah wie eine Felge vom Felgenralle, als es vor seinen Audi A8 gelegt hat.